Unsere Geschichte beginnt im Lande Kanaan. Dort wohnte der alte Vater Jakob mit seinen 12 Söhnen, die Viehhirten waren. Der 17-jährige Josef, einer der jüngsten unter ihnen, war seines Vaters Lieblingssohn. Der Vater ließ ihm einen wunderschönen bunten Rock machen und bevorzugte ihn bei jeder Gelegenheit. Das erweckte natürlich die Eifersucht der Brüder, sie konnten den Josef einfach nicht ausstehen. Dazu kam noch, dass Josef alles, was die Brüder Böses ausheckten, seinem Vater hinterbrachte. Eines Tages kam es zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen Josef und seinen Brüdern.
Hört doch mal, Brüder, in der vorigen Nacht habe ich einen interessanten Traum gehabt.
So? Na, dann erzähl mal.
Also das war so. Wir standen alle auf dem Felde und banden Garben. Dann geschah etwas sehr Komisches. Auf einmal richtete sich meine Garbe auf und blieb aufrecht stehen. Dann kamen eure Garben herbei und verneigten sich vor meiner Garbe.
Das ist ja nur der Gipfel.
Das ist meine Antwort.
Du denkst also, dass du einmal König über uns sein wirst und wir alle uns vor dir beugen werden?
Ich will dir was sagen, mein Lieber. Du spinnst. Mach bloß, dass du fortkommst mit deinen selbstherrlichen Träumen.
Der Hass der Brüder gegen Josef wurde immer größer. Nach einiger Zeit hatte Josef wieder einen Traum. Als er ihn in seiner Einfalt erzählte, war auch sein Vater dabei. Josef hatte im Traum gesehen, dass sich die Sonne, der Mond und 11 Sterne vor ihm verbeugten. Selbstverständlich verstanden die Brüder sofort, wie das gemeint war. Sie waren die 11 Sterne und Vater und Mutter die Sonne und der Mond. Da wurde sogar der Vater ärgerlich.
Was hast du bloß für einen Traum gehabt? Denkst du wirklich, dass ich, deine Mutter und deine Brüder uns vor dir niederbeugen werden? Josef, Josef, das geht wirklich zu weit.
Solcher Blödsinn.
Was setzt er sich bloß in den Kopf?
Das kann ja gar nicht gut gehen.
Durch solche Geschichten wurden die Brüder immer mehr verbittert und beschlossen, sich an Josef zu rächen. Ihre Gelegenheit kam bald. Die Brüder Josefs waren mit der großen Herde ausgezogen, um frische Weiden zu suchen. Als sie schon mehrere Tage fort waren, sandte Vater Jakob den Josef zu ihnen, um nach ihrem Wohlergehen zu fragen. Schon von Weitem erkannten die Brüder Josef an den bunten Farben seines Gewandes.
Hast du das gesehen? Da auf dem Hügel. Guck doch bloß, wenn das nicht unser Träumer ist.
Klar, so wahrlich Simeon heiße, das ist er.
Natürlich ist er es. Da gibt's keine Täuschung. Die Farben seines Königsrocks sieht man leuchten.
Na, jetzt ist unsere Gelegenheit gekommen, ihn ein für alle Mal fertig zu machen.
Ja, das müssen wir machen.
Zuerst werden wir ihn erschlagen und dann werfen wir ihn in eins von den Wasserlöchern.
Zu Hause können wir dann erzählen, dass ein böses Tier den armen Josef zerrissen hat.
Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird.
Was meinst du, Ruben?
Nein, ihr geht zu weit. Ich bin nicht dafür, dass wir ihn totschlagen. Wir wollen ihn erstmal in diese Grube hier werfen. Dann können wir nachher sehen, was wir weiter mit ihm tun.
Psst, da kommt er schon.
Hallo, Brüder. Unser Vater hat mich zu euch gesandt, damit ich sehen soll, wie er soll.
Ja, sehr lieb von dir, aber spar dir deine Worte, Meister Träumer.
Wir haben eine schöne Überraschung für dich.
Hier sind so schöne Wasserlöcher. Die müsstest du dir einmal von unten besehen.
Was wollt ihr? Wir sind doch Brüder.
So, das hast du jetzt für deine Träume. Los, deinen Königsrock her.
Du kannst nur froh sein, dass kein Wasser in der Grube ist, mein Lieber.
So, den Fisch haben wir gefangen.
Am Rand des Wasserloches ließen sich die Brüder nun nieder und fingen an zu feiern und lustig zu sein. Nur Ruben beteiligte sich nicht. Er wollte Josef retten. Während die anderen aßen und tranken, ging er davon und kümmerte sich um die Herde. Da sahen die Brüder einen Zug von Kamelen sich nähern. Es waren ismaelitische Kaufleute, die mit ihrer Karawane auf dem Weg nach Ägypten waren. Die Kamele hatten sie mit Balsam aus Gilead beladen.
Männer, Brüder, ich habe eine Idee.
Was ist das? Geht mal los.
Was haben wir gewonnen, wenn wir den Josef totschlagen? Ich mache euch einen Vorschlag. Wir wollen ihn an die Ismaeliter als Sklaven verkaufen. Dann sind wir ihn gut los und haben noch ein gutes Geschäft dabei gemacht.
Ja gut,
Mensch, warum sollten wir das nicht machen?
Da verdienen wir noch was bei der Sache.
Hey, ihr dort! Haltet doch einen Augenblick!
Was ist denn los?
Wir haben ein Angebot an euch. Eine einmalige Sache. Hier in diesem Wasserloch haben wir einen Kerl, das gibt einen tüchtigen Sklaven. Der arbeitet wie drei und dumm ist auch nicht.
Das ist in Ordnung. Was wollt ihr für den Kerl haben?
Wir machen euch einen Sonderpreis. Sagen wir 20 Silberlinge. Billiger bekommt ihr sonst keinen.
Gut, gebt ihn her. Wir werden ihn in Ägypten schon losschlagen.
Armer Josef. Die Ismaeliter nahmen ihn mit nach Ägypten und als Ruben zurückkam, war es für jede Hilfe zu spät. Die Brüder nun nahmen Josefs bunten Rock, tauchten ihn in das Blut eines Ziegenbocks, den sie geschlachtet hatten, sandten den Rock an ihren Vater und ließen ihm sagen, »Sieh, was wir auf dem Felde gefunden haben, ist das nicht Josefs Leibrock?« Der arme Vater dachte nicht anders, als dass ein wildes Tier seinen geliebten Sohn zerrissen habe. Keiner konnte ihn trösten. Weinend rief er aus, »Bis zu meinem Tode werde ich nie mehr froh sein können.« Und Josef? In Ägypten verkauften die Ismaeliter ihn an einen hohen Beamten des Pharao mit Namen Potiphar.
Josef, ich möchte dir sagen, dass ich sehr zufrieden mit dir bin. Ich sehe, dass dir alles, was du anfängst, gut gelingt. Sicher hängt das mit dem Gott, dem du dienst, zusammen. Wie dem auch sein mag, ich möchte dich von heute an zum Aufseher über mein ganzes Haus und über alle meine Güter setzen.
Ich danke Ihnen, mein Herr. Ich bin beschämt, dass Sie so gütig sind. Ihr Vertrauen ehrt mich.
So ging es aufwärts mit Josef. Gott bekannte sich zu dem jungen Mann und segnete ihn. Das konnte aber der Teufel nicht ertragen. Er machte einen Plan, um Josef zu Fall zu bringen. Dazu gebrauchte er die Frau des Potiphar. Es war ihr schon oft aufgefallen, welcher netter, junger Mann Josef war. Nun hat Gott deutlich gesagt in seinem Wort, dass jeder Mann seine eigene Frau haben soll. Wenn ein Mann und eine Frau verheiratet sind, geben sie einander die ganze Liebe ihres Herzens und sollen dann auch keinen anderen mehr so lieben. Wenn sie es dennoch tun, ist das eine große Sünde vor Gott. Die Frau des Potiphar aber verliebte sich in Josef. Sie wollte ihn auch so lieben, wie sie ihren Mann liebte, und das war sehr schlecht von ihr.
Josef, du bist so schön und so hübsch. Ich möchte, dass du mich auch lieb hast, so dass wir einander ganz gehören, weißt du?
Gnädige Frau, so dürfen Sie nicht mit mir sprechen. Mein Herr Potiphar, Ihr Mann, hat mir sein ganzes Haus anvertraut. Ich darf über alles verfügen, als ob es mir gehörte. Aber Sie sind seine Frau. Sie gehören Ihrem eigenen Mann, und ich darf Sie nicht lieb haben. Das wäre eine große Sünde wider Gott, und wie könnte ich so etwas tun?
So ging es nun jeden Tag. Josef aber ließ sich nicht dazu bewegen, den Forderungen dieser bösen Frau entgegenzukommen. Durch seine Gemeinschaft mit Gott wurde er auch in den Augenblicken der Versuchung bewahrt und behielt ein reines Herz. Als Josef nun einmal ganz allein im Hause Potiphars war, kam die Frau seines Meisters zu ihm. Wieder versuchte sie, Josef ganz für sich zu gewinnen. Aber diese weigerte sich so entschieden wie immer. Als er sich von ihr abkehren und weglaufen wollte, ergriff sie ihn bei seinem Kleid. Josef ließ sich aber nicht zurückhalten und floh aus dem Hause, während die Frau sein Oberkleid in der Hand behielt. Da wurde sie sehr böse auf ihn und begann zu schreien.
Hilfe! Hilfe!
Gnädige Frau!
Was können wir für Sie tun?
Dieser Josef, dieser schlechte Kerl, der kam zu mir, als ich allein zu Hause war und wollte mich belästigen. Als ich mich aber weigerte und anfing, aus Leibeskräften zu schreien, da ist er davongelaufen.
So ein Kerl, so ein schlechter Kerl.
Er hat aber sein Kleid hier gelassen. Schaut mal.
So wurde Josef falsch beschuldigt, und als sein Meister Potiphar nach Hause kam, zeigte seine Frau ihm Josefs Kleid und erzählte ihm genau dasselbe, was sie auch den Dienern schon gesagt hatte.
Wie ist das möglich? Wie habe ich mich von diesem unverschämten Sklaven bloß an der Nase herumführen lassen? Ins Gefängnis mit ihm! Dort hat er Zeit, über seine Bosheit nachzudenken.
Wie ein Verbrecher wurde Josef in eine dunkle Zelle gebracht, dorthin, wo die Gefangenen des Königs eingesperrt waren. Alle schien hoffnungslos und verloren. Und doch war Josef nicht verlassen. Er hatte seinen Gott. Und weil auch Gott mit Josef war, hatten ihn alle Leute gern, sogar der Aufseher des Gefängnisses. Er trug ihm deshalb allerlei Arbeiten auf und zuletzt bekam Josef sogar die Aufsicht über alle Gefangenen. Als Josef schon längere Zeit im Gefängnis war, wurden zwei neue Häftlinge eingeliefert. Der eine war der Mundschenk und der andere der Bäcker des Königs. Beide hatten sich gegen den König vergangen. Josef wurde nun beauftragt, für diese zwei Gefangenen zu sorgen. Dabei zeigte es sich, dass Josef auch einen Blick für die inneren Nöte seiner Mitgefangenen hatte.
Hier bringe ich euch wieder etwas Gutes zum Frühstück. Aber warum seht ihr so traurig aus? Habt ihr nicht gut geschlafen? Oder ist sonst etwas nicht in Ordnung?
Ach, geschlafen haben wir schon. Aber beide haben wir in dieser Nacht einen eigenartigen Traum gehabt. Und jetzt zerbrechen wir uns die Köpfe darüber, was diese Träume wohl zu bedeuten haben.
Ach, wenn es hier nur jemand gäbe, der Träume auslegen kann, aber in diesem blöden Gefängnis.
Nun, verliert nur den Mut nicht. Ist es denn nicht Gott, der Menschen dazu befähigt, Träume auszulegen? Kommt, erzählt mir mal, was ihr geträumt habt.
Ich sah in meinem Traum einen Weinstock. Daran waren drei Reben. Auf einmal fing dieser Weinstock an zu blühen. Danach wuchsen schöne Trauben dran. Ich hielt den Becher des Königs in meiner Hand, nahm die Trauben und presste sie aus in den Becher. Dann gab ich dem König Pharao zu trinken.
Ich kann dir sagen, was das bedeutet. Die drei Weinreben sind drei Tage. Heute in drei Tagen wird der König dich aus dem Gefängnis entlassen. Du wirst deine Arbeit wieder aufnehmen und in dein Amt eingesetzt werden.
Was, wenn das wahr wäre?
Aber hör mal, wenn du dann frei bist, denke doch auch an mich. Du könntest bei Pharao ein gutes Wort für mich einlegen, sodass ich aus diesem Hause herauskomme. Denn ich bin aus dem Land der Hebräer entführt worden und auch hier habe ich gar nichts getan, wofür sie mich hätten in den Kerker setzen können.
Natürlich, Josef, mache dir nur keine Sorgen, das kommt schon in Ordnung.
Ja, sicher kannst du meinen Traum nun auch erklären, Josef. Ich träumte, dass ich drei Körbe mit feinem Gebäck auf meinem Kopf trug. In dem oberen Korb befanden sich allerlei Esswaren für Pharao, so wie ich sie früher selbst für ihn herstellte. Plötzlich aber kamen die Vögel geflogen, setzten sich in den Korb und fraßen alles aus dem Korb heraus. Na?
Die Bedeutung dieses Traumes ist leider sehr traurig.
Wieso?
In drei Tagen wird der König dich aus dem Gefängnis holen und dich an einem Baum aufhängen lassen. Dann werden die Vögel kommen und dein Fleisch fressen.
Nein, 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 das kann nicht wahr sein. Das ist ja furchtbar.
Als die drei Tage vorüber waren, hatte der König Pharao Geburtstag. Er veranstaltete ein Festmahl für alle seine Diener. Dann gab er Befehl, dass man den Schenken und den Bäcker aus dem Gefängnis holen solle. Den Schenken setzte er wieder in sein Amt ein, so dass er wie zuvor den königlichen Weinkeller versorgen durfte. Der Bäcker aber wurde aufgehängt. Alles geschah genauso, wie Josef es den Männern vorausgesagt hatte. Als der Schenk aber wieder eingesetzt war, vergaß er Josef und dachte nicht mehr an sein Versprechen, bei Pharao für ihn zu bitten. So blieb Josef im Gefängnis. eines Morgens herrschte große Aufregung im königlichen Palast. Man hatte alle gelehrten und weisen Männer des Landes zusammengerufen. Sie begaben sich eilends zum Thronsaal, wo ein schlecht gelaunter König sie empfing.
Ich brauche unbedingt eure Hilfe. Ich habe diese Nacht zweimal geträumt. Sehr eigenartige Träume. Zuerst stand ich am Fluss. Da kamen auf einmal 7 schöne, fette Kühe aus dem Wasser und fingen an, am Ufer zu grasen. Dann sah ich 7 magere, armselige Kühe aus dem Wasser heraufkommen. In ganz Ägypten habe ich noch keine so hässlichen Tiere gesehen wie diese. Und nun warfen die mageren Kühe sich auf die fetten und fraßen sie ganz auf. Und das Komische an der ganzen Geschichte war, dass sie alle danach genauso mager waren wie vorher. Und der zweite Traum war ähnlich. Ich sah schöne, dicke Ähren, die alle an einem Halm wuchsen. Danach sah ich 7 dünne, magere Ähren, die vom Ostwind versenkt waren. Sie sproßten neben den dicken Ähren auf. Und dann verschlangen sie die dicken Ähren ganz und gar. So ein Traum ist nicht ohne Bedeutung. Ich habe euch wegen ihrer Deutung rufen lassen. Ich höre euch zu.
Majestät, es tut uns leid, aber wir haben keinerlei Einsicht in die Bedeutung dieser Träume. Wir können nichts dazu sagen.
Was? Ihr könnt meine Träume nicht erklären. Ich möchte nur wissen, wozu alle eure Gelehrsamkeit eigentlich nütze ist. Ich muss wissen, was diese Träume zu bedeuten haben. Sonst...
Majestät, es sei mir erlaubt, ein Wort zu sagen. Ich bin kein Gelehrter. Ich bin nur der oberste Schenke meines geehrten Monarchen. Aber mir fällt gerade etwas ein. Vor mehr als 2 Jahren waren Ihre Majestät sehr zornig über Ihre Knechte. Wir wurden ins Gefängnis gesperrt. Ich und der oberste Bäcker. Dort hatten wir auch einen Traum, den wir nicht deuten konnten. Es war aber dort im Gefängnis ein junger jüdischer Mann, der Knecht des Obersten der königlichen Leibwache gewesen war. Dem erzählten wir unsere Träume. Und er konnte sie genau auslegen. Was er uns sagte, ging buchstäblich in Erfüllung. Denn kurze Zeit später wurde ich wieder in mein Amt gesetzt, der Bäcker aber wurde gehängt.
Was wartet ihr noch? Los, holt den Gefangenen her!
In aller Eile wurde Josef nun aus dem Gefängnis geholt. Man rasierte ihn und gab ihm saubere Kleider, und so stand er bald vor dem Pharao, der ihn misstrauisch musterte.
So, junger Mann. Ich habe gehört, du verstehst es, Träume zu deuten. Ich möchte mal sehen, ob du mir meine Träume, die ich in der vergangenen Nacht hatte, erklären kannst.
Majestät, das steht nicht bei mir. Ich kann das nicht. Gott aber wird dem Pharao die Antwort geben und ihm sagen, was ihm zum Besten dienen wird.
Nun, höre zu. Ich habe diese Nacht 2-mal geträumt. Sehr eigenartige Träume.
Aufmerksam hörte Josef zu, als Pharao ihm ausführlich seine beiden Träume erzählte.
Nun, das waren die beiden Träume. Und jetzt die Deutung, bitte.
Die 2 Träume des Pharao haben eine einzige Bedeutung. Mit den Kühen und Ähren sind Jahre gemeint. Gott will dem Pharao sagen, dass über Ägypten zuerst 7 gute Jahre des Überflusses kommen werden, wie die fetten Kühe und die dicken Ähren zeigen. Danach werden aber 7 Jahre der Hungersnot kommen, wie die mageren Kühe und die versenkten Ähren es andeuten. Die Hungersnot wird so groß sein, dass der Überfluss der vorigen Jahre vergessen sein wird. Und die größten Vorräte des Landes in Kürze verzehrt sein werden. 2-mal hat Pharao geträumt. Das bedeutet, dass Gott die Sache fest beschlossen hat. Und er wird es bald tun.
Nun sollte der Pharao einen verständigen und klugen Mann aussuchen. Der sollte über das ganze Land gesetzt werden und Aufseher unter sich anstellen. Mit diesen soll er während der 7 Jahre des Überflusses den 1/5 alles Getreides im ganzen Land einsammeln und in Speichern aufbewahren. Dann wird während der 7 Jahre der Hungersnot genügend Nahrung in Ägypten vorhanden sein.
Ausgezeichnet! Das ist eine klare Sprache. Ja, einen klugen, verständigen Mann brauchen wir. Mein Diener, ich frage euch, wo werden wir einen klügeren Menschen finden als gerade diesen Mann hier? Man spürt, dass in ihm ein göttlicher Geist ist. Komm her, Josef. Hier ist mein Siegelring. Ich gebe ihn dir. Du sollst über ganz Ägypten gesetzt sein. Ohne dich soll kein Mensch in Ägypten seine Hand oder seinen Fuß aufheben.
So wurde Josef auf einmal zum ersten Mann im Lande erhöht. Man zog ihm wunderschöne Kleider an und eine goldene Kette wurde ihm um den Hals gelegt. Pharao ließ ihn auf seinem zweitschönsten Wagen durchs Land fahren und vor ihm her ausrufen, werft euch nieder vor Josef. Auch gab er ihm einen neuen Namen, Zaphnat-Paneach, das bedeutet Erhalter des Lebens oder Retter der Welt. Josef heiratete dann die Tochter eines ägyptischen Priesters und bekam bald 2 Söhne, die er Manasse und Ephraim nannte. Die Träume Pharaos gingen genau in Erfüllung. Und 7 Jahre lang sammelte Josef von dem Überfluss der Ernte Getreide in Scheunen. Die Vorräte waren schließlich so groß, dass man aufhörte zu zählen. So viel Nahrung gab es im Land. Als die 7 Jahre des Überflusses vorbei waren, kam die Hungersnot. In allen Ländern war Mangel an Nahrung, doch in Ägypten gab es genug zu essen. Josef tat die Scheunen auf und verkaufte das Getreide den Ägyptern. Bald wurde es auch in den Nachbarländern bekannt, dass in Ägypten Getreide zu kaufen sei. Und so strömten die Menschen aus allen Richtungen herbei, um bei Josef Nahrung zu kaufen. Auch im Lande Kanaan wurde die Hungersnot groß. Dort lebte noch Josefs Vater Jakob mit seinen 11 Söhnen.
Eins ist sicher. So kann es nicht weitergehen. Denn wenn wir nicht bald zu essen bekommen, werden wir alle umkommen. Nun, ihr schaut einander an, aber damit kommen wir nicht weiter. Es muss jetzt gehandelt werden. Ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Das Beste wird sein, ihr geht einfach hin und versucht, dort Korn zu kaufen, damit wir nicht hungers sterben.
Ja, das können wir machen.
Sollen wir alle hinziehen, Vater?
Nein, nein. Benjamin, den Jüngsten, den sollt ihr wenigstens zu Hause lassen. Es könnte ihm ein Unglück passieren.
So zogen die 10 Brüder nach Ägypten. Nach einer langen Reise kamen die Brüder schließlich in Ägypten an und begaben sich zu den Vorratskammern des Pharao. Sie traten in den Saal, in dem Josef Hof hielt, und beugten sich tief vor ihm, den sie für einen ägyptischen Fürsten hielten. Als Josef die Männer sah, erkannte er in ihnen sofort seine Brüder. Er ließ sich aber nichts anmerken, sondern sprach sehr streng zu ihnen.
Aus welchem Lande seid ihr hierher gekommen?
Eure Hoheit, wir sind aus dem Lande Kanaan gekommen, um Getreide zu kaufen. Bei uns ist die Hungersnot sehr groß.
Das glaube ich nicht. Spione seid ihr. Ihr wollt den besten Weg auskundschaften, um unser Land einzunehmen.
Oh nein, Eure Hoheit. Wir sind nur gekommen, weil wir kein Brot mehr hatten. Wir sind alle Brüder. Wir haben denselben Vater. Wirklich, keiner von uns hat böse Absichten.
Ach was, das sind Märchen. Ihr seid gekommen, um zu spionieren.
Nein, nein, Eure Hoheit. Wir haben einen alten Vater in Kanaan. Wir sind 12 Brüder. Der Jüngste ist beim Vater geblieben. Und der andere ist nicht mehr da.
Ich sage es noch einmal. Ihr seid Spione. Was ihr mir da erzählt, das wollen wir gründlich prüfen. Ihr kommt nicht von hier weg, bevor ich euren jüngsten Bruder gesehen habe. Einer von euch kann heimziehen und ihn holen. Die anderen bleiben hier. Ich warne euch, wenn ihr mich angelogen habt, werdet ihr nicht mit dem Leben davonkommen. Dann ist es klar, dass ihr Spione seid. Wache, nehmt diese Männer fest und verwahrt sie gut. Los!
3 Tage verbrachten die Brüder in Haft. Sicher hat es ihnen doch an nichts gefehlt. Dennoch waren ihre Herzen voller Angst und Verzweiflung. Am 3. Tage wurden sie geholt und vor Josef gebracht.
Ich weiß, was ich jetzt tun werde. Ich fürchte Gott und will es euch nicht allzu schwer machen. So hört nun, was ihr tun sollt. Einer von euch soll als Gefangener hier bleiben. Die anderen können nach Hause ziehen und Getreide für den Bedarf ihrer Familien mitnehmen. Danach bringt ihr mir aber den jüngsten Bruder her, damit ich sehen kann, dass ihr die Wahrheit gesprochen habt. Sonst wehe euch.
Seht ihr, das ist jetzt unsere Strafe dafür, dass wir unseren Bruder so grausam behandelt haben und nicht auf seine Angstschreie hörten. Darum geht es uns jetzt so schlecht.
Habe ich es euch nicht gesagt, dass ihr euch nicht an dem Jungen versündigen solltet? Aber ihr habt ja nicht auf mich hören wollen. Jetzt ist es soweit. Wir müssen dafür büßen, dass wir sein Blut vergossen haben.
Diese Unterhaltung führten die Brüder in ihrer eigenen Sprache. Mit Josef hatten sie nur durch einen Dolmetscher geredet. Josef hatte aber auch verstanden, was die Brüder miteinander sprachen. Er konnte sich nicht mehr beherrschen, wandte sich ab und weinte. Dann kam er zurück und redete weiter mit ihnen. Er nahm Simeon und band ihn vor den Augen der Brüder. Seinen Dienern hatte Josef den Befehl gegeben, die Säcke der Männer mit Getreide zu füllen und das Geld, das sie dafür bezahlt hatten, wieder in ihre Säcke zu legen. Darauf ließ er seine Brüder ziehen. Das Benehmen des ägyptischen Fürsten hatte sie mit Furcht erfüllt. Diese wuchs aber noch, als sie am Abend in der Herberge ankamen. Einer von ihnen machte nämlich beim Füttern der Tiere eine furchtbare Entdeckung.
Warte nur, du Schwarzkopf, du kriegst schon noch dein Futter. Natürlich hast du jetzt Hunger nach so einer Reise. Aber lasse mir nur noch Zeit, diesen Sack aufzumachen. So, endlich. Aber was ist das? Geld? Ruben! Judah! Schau doch mal her!
Was ist denn los?
Hier, mein Geld, das ich in Ägypten bezahlt habe. Das liegt hier oben in meinem Sack.
Auch das noch. Was hat uns Gott da wieder angetan? Nun werden wir sicher noch als Diebe angesehen.
Verzweifelt zogen die Brüder weiter. Als sie endlich heimkamen, berichteten sie ihrem alten Vater, was sie erlebt hatten.
Und dann sagte der Fürst, dass einer von uns dort bleiben müsse, bis wir mit unserem jüngsten Bruder zurückkämen. Daran wolle er erkennen, ob wir die Wahrheit gesagt hätten. So ist nun Simeon dort geblieben.
Vater, wir haben etwas entdeckt.
Was ist denn das? Gerade machten wir mit den Knechten die anderen Getreidesäcke auf und in jedem Sack haben wir das Geld wiedergefunden, dass wir das Getreide bezahlt worden war.
Noch ein Unglück.
Also wir haben vielleicht Augen gemacht.
Was soll das nur bedeuten? Das ist zu viel. Ihr habt mich meiner Kinder beraubt. Zuerst wurde mir Josef genommen, dann Simeon, und jetzt wollen wir auch noch meinen geliebten Benjamin mitnehmen.
Vater.
Nein, das geht zu weit.
Vater, höre mir bitte zu. Ich nehme die volle Verantwortung für Benjamin auf mich. Wenn ich ihn nicht heil nach Hause bringe, darfst du meine beiden eigenen Söhne töten. Gib mir den Benjamin mit. Ich werde sorgen, dass wir wohlbehalten wieder nach Hause kommen.
Nein, Benjamin wird nicht mit euch ziehen. Denn sein Bruder ist schon tot und er ist der einzige Sohn Rahels, der noch übrig ist. Wenn ihm unterwegs etwas passieren würde, mit welch großem Kummer würde ich dann ins Grab gehen? Nein! Es gibt keine andere Lösung. Unsere Vorräte sind ganz aufgezehrt. Ihr müsst wieder nach Ägypten ziehen, um Getreide zu kaufen.
Das wollen wir gern tun, Vater. Aber du weißt, was uns der Mann das letzte Mal gesagt hat. Ich will euch nicht sehen ohne euren jüngsten Bruder. Ja, es ist also eine ausgemachte Sache. Wenn du Benjamin nicht mit uns reisen lässt, dann können wir unmöglich nach Ägypten gehen. Ja, so ist es.
Warum habt ihr bloß gesagt, dass ihr noch einen Bruder habt?
Du hättest hören sollen, wie genau der Mann sich nach allem erkundigte. Er fragte zum Beispiel, lebt euer Vater noch? Und habt ihr noch einen Bruder? Da mussten wir ihm doch die richtige Antwort geben.
Dabei konnten wir doch nicht wissen, dass er Benjamin holen lassen würde.
Lass Benjamin mit mir kommen, Vater. Schließlich steht das Leben unserer ganzen Familie auf dem Spiel. Ich will selbst die volle Verantwortung für Benjamin übernehmen. Wenn ich ihn dir nicht zurückbringe, dann wird es ganz und gar meine Schuld sein, solange ich lebe. Wirklich, Vater, du musst dich entscheiden. Wenn du nicht so lange gezögert hättest, dann wären wir jetzt schon zweimal in Ägypten.
Ja, das hat doch keinen Zweck, so ängstlich zu sein.
Nun, wenn es denn nicht anders geht. Ihr müsst aber dem Mann ein Geschenk bringen.
Ja,
nehmt von dem Besten des Landes in euren Gefäßen mit. Ein wenig kostbaren Balsam und etwas vom besten Traubenhonig, den wir haben. Dazu auch einige Pistazien und Mandeln. Vor allem sollt ihr aber genügend Geld mitnehmen. Doppelt so viel wie das letzte Mal. Damit ihr das, was oben in euren Säcken lag, wieder zurückerstatten könnt. Wer weiß, vielleicht war es ein Irrtum.
Das muss ich ja aufklären.
Nehmt Benjamin und geht. Geht zu dem Mann. Und Gott, der Allmächtige, möge helfen. Damit der Mann den Simeon und auch meinen Benjamin wieder gehen lasse. Und ich, wenn ich ganz meiner Kinder beraubt werde, dann soll es halt so sein.
So zogen die Brüder wieder nach Ägypten und nahmen Benjamin mit sich. Im Palast des Fürsten, wo sie das vorige Mal so streng behandelt worden waren, wartete ihre eine neue Überraschung. Denn als Josef Benjamin sah, rief er einen seiner Diener und gab ihm einen Auftrag.
Führe die Männer in mein Haus und schlachte einige Stück Vieh. Bereite ein gutes Essen zu, denn die Männer werden heute mit mir zusammen die Mahlzeit einnehmen.
Zu Befehl, Eure Hoheit.
Sicher hat das etwas mit dem Geld zu tun, das wir das letzte Mal in unseren Säcken wiedergefunden haben. Ihr werdet sehen, man lockt uns ins Haus und dann werden wir überfallen und können den Rest unseres Lebens als Sklaven hierbleiben. Herr Ruben, versuche du doch mal mit dem Hauptdiener zu reden und ihm zu erklären, wie das war mit dem Geld.
Bitte, mein Herr, darf ich Ihnen vielleicht etwas erklären? Wir sind doch das vorige Mal hierher gekommen, um Nahrungsmittel zu kaufen. Und als wir dann auf dem Rückweg in der Herberge unsere Säcke aufmachten, fand jeder von uns sein Geld, das er für das Getreide bezahlt hatte, oben in seinem Sack wieder.
So, so.
Wir haben keine Ahnung, wie das Geld dort hineingekommen ist. Aber diesmal haben wir es wieder mitgebracht. Und dazu auch noch anderes Geld, um neues Getreide zu kaufen.
Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Habt keine Angst. Sicher hat euch euer Gott eine Überraschung bereiten wollen, indem er euch einen Schatz in eure Säcke gab. Auf jeden Fall habe ich damals das Geld für euer Getreide bekommen. Durch dieses Tor, bitte. Dort stehen Diener bereit, mit Wasser, um eure Füße zu waschen. Inzwischen werde ich sorgen, dass eure Esel Futter bekommen.
Als Josef nach Haus kam, gaben die Brüder ihm die Geschenke, die sie mitgebracht hatten, und beugten sich tief vor ihm nieder.
Sagt mir, geht es eurem Vater gut? Ich meine den Greis, von dem ihr das letzte Mal gesprochen habt. Lebt er noch?
Es geht eurem Knecht, unserem Vater, sehr gut.
Ist das nun der jüngste Bruder, von dem ihr das vorige Mal gesprochen habt?
Ich bin es, mein Herr. Benjamin ist mein Name.
Und Gott sei dir gnädig, mein Sohn.
Was ist denn los?
Warum geht er auf einmal so schnell aus dem Zimmer?
Die verwunderten Brüder konnten nicht wissen, dass der Mann, den sie noch immer für einen ägyptischen Fürsten hielten, sich schnell ins Nebenzimmer zurückzog, um zu weinen. Das Herz Josefs war so voll. Als er sich wieder gefasst hatte, wusch er sein Gesicht und kam in den Speisesaal zurück.
Diener, tragt die Speisen jetzt auf. Ihr Männer, für euch ist ein Tisch dort zubereitet.
Eigenartig. Man hat unsere Plätze so geordnet, als ob man genau wüsste, wie alt jeder von uns ist. Vom Ältesten bis zum Jüngsten, gerade der Reihe nach.
Und schaut mal, der Benjamin kriegt viermal so viel wie wir.
Am Abend, als die Brüder die Heimreise antreten wollten, winkte Josef einem seiner Diener.
Hör genau zu und tue, was ich dir sage. Zuerst füllst du die Säcke der Männer mit Getreide, so viel sie überhaupt tragen können. Dann legst du das Geld von jedem Einzelnen wieder oben in seinen Sack. Verstanden?
Jawohl, Hoheit.
Danach nimmst du meinen silbernen Kelch und legst diesen in den Sack des Jüngsten.
Eure Befehle werden genauestens ausgeführt werden, Eure Hoheit.
Am nächsten Morgen gingen die Brüder bei Tagesanbruch auf die Reise. Sie waren aber noch nicht weit von der Stadt entfernt, als...
Halt! Halt da! Halt!
Was können wir für Sie tun?
Ich komme im Auftrag meines Herrn, seiner Hoheit Zaphnat Paneach. Der lässt euch fragen, wie habt ihr das wagen können, meinen silbernen Kelch zu stehlen, nachdem man euch so gut behandelt hat? Es ist der Kelch, aus dem mein Herr trinkt und den er auch zum Weissagen benutzt. Wie habt ihr so etwas Schlechtes tun können?
Wie können Sie so etwas sagen? Es kann doch keine Rede davon sein, dass wir so etwas tun. Das Geld, das wir voriges Mal oben in unseren Säcken fanden, das haben wir doch auch wieder zurückgebracht. Oh, wie konnten Sie denken, dass wir aus dem Hause Ihres Herrn Silber oder Gold stehlen würden? Schauen Sie doch nur nach, bitteschön. Wenn Sie bei einem von uns den Kelch finden, der soll sterben. Und uns alle können Sie dann als Sklaven mitnehmen, ja.
Gut. Ihr habt es gesagt. Mir geht's nur darum, den Schuldigen zu finden. Bei welchem ich den Kelch finde, der kommt mit. Die anderen können dann weiterziehen.
Hier ist mein Sack. Schauen Sie nur.
Und hier ist mein Sack.
Schauen Sie nur auch in meinen Sack. Sie können gründlich, ja.
Das war Nummer 10. Jetzt kommt noch der letzte.
Bei Benjamin werden Sie den Kelch auch nicht finden. Davon bin ich überzeugt.
Wenn das nicht der Kelch meines Meisters ist...
Was?
Nein!
Unmöglich! Aber Benjamin hat nicht gestohlen. Das ist...
Die Sache ist klar. Der Jüngste kommt mit.
Wir lassen Benjamin nicht im Stich. Wir kommen auch mit. Ohne ihn können wir nicht heimziehen.
Wie habt ihr so etwas tun können? Wusstet ihr nicht, dass ein Mann in meiner Stellung alles schnell herausfindet?
Was sollen wir ihnen sagen? Wie können wir uns entschuldigen? Gott hat unsere schlechten Taten gesehen. Und jetzt werden wir bestraft. Es bleibt uns nichts übrig, als uns ihnen als Sklaven zur Verfügung zu stellen. Wir alle. Einschließlich derjenige, bei dem der Kelch gefunden worden ist.
Nein, das kommt nicht in Frage. Bei welchem der Kelch gefunden worden ist, der ist schuldig. Der soll als Sklave hierbleiben. Ihr anderen könnt ruhig zu eurem Vater heimziehen.
Bitte, mein Herr, lassen Sie mich doch noch ein Wort zu Ihnen reden. Und seien Sie uns bitte nicht böse, wenn Sie auch gleich dem Pharao sind. Aber Sie haben uns doch letztes Mal nach unserem alten Vater gefragt. Und wir haben ihnen dann alles über ihn und den jüngsten Bruder erzählt. Und darauf haben sie uns gesagt, dass wir es nicht wagen sollten, zurückzukommen, ohne unseren jüngsten Bruder mitzubringen. Als wir nun heimkamen, da sagten wir dies unserem Vater, Der wollte jedoch den Jungen auf keinen Fall mitgehen lassen. Die Hungersnot wurde aber immer größer, und so wollte unser Vater uns wieder nach Ägypten senden. Und da sagten wir zu ihm, wir können nicht nach Ägypten ziehen, es sei denn, dass unser jüngster Bruder mitkommt. Unser Vater antwortete aber, einen Sohn habe ich schon verloren, gewiss wurde er von einem wilden Tier zerrissen, und ich habe ihn nie mehr gesehen bis heute. Und nun nehmt ihr mir auch noch meinen geliebten Benjamin mit. Wenn ihm ein Unglück passieren würde, mit welch großem Kummer würde ich dann ins Grab gehen? Wir wissen, wenn wir jetzt ohne Benjamin heimkehren, unser Vater würde sicher sterben. Ich aber habe die Verantwortung für Benjamin übernommen. Ich habe meinem Vater gesagt, wenn ich ihn dir nicht zurückbringe, so wird es meine Schuld sein, solange ich lebe. Darum bitte ich Sie, lassen Sie mich doch in Ägypten bleiben, anstelle meines jüngsten Bruders. Und lassen Sie den Benjamin heimziehen. Denn wie könnte ich vor meinen Vater treten, wenn der Knabe nicht bei mir wäre? Wirklich, ich könnte das Unglück, das meinen Vater treffen würde, nicht ansehen.
Ihr Diener, lasst mich mit diesen Männern allein. Geht hinaus. Ich bin Josef. Ich bin Josef, euer Bruder. Lebt mein Vater noch? Kommt doch näher zu mir. Ich bin es wirklich, euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun macht euch keine Sorgen, dass ich böse auf euch wäre, weil ihr mich hierher verkauft habt. Denn ich weiß, dass Gott mich hierher gesandt hat, um euer Leben zu retten. Die Hungersnot wird nämlich noch 5 Jahre dauern. Während dieser ganzen Zeit wird man nicht pflügen noch ernten. Nun hat Gott mich vor euch hergesandt in dieses Land, damit ihr nicht vor Hunger umkommen solltet. Ihr seid also nicht, die mich hierher gebracht haben, sondern Gott selbst. Er hat mich zum Ratgeber Pharaos gemacht und zum Herrn über ganz Ägyptenland. Und nun wartet nicht, sondern beeilt euch, meinen alten Vater zu holen. Sagt ihm, wie Gott mich zum Herrscher über ganz Ägyptenland gemacht hat und dass er ohne Zögern zu mir kommen soll. Er soll mit allen Kindern kommen und auch das Vieh mitbringen. Denn die ganze Familie kann im Lande Gosen wohnen. Dort werde ich für euch sorgen können, während der ganzen restlichen Zeit der Hungersnot. Und somit werdet ihr nicht umkommen. Ihr seht mich doch jetzt mit euch reden. Glaubt ihr es denn jetzt? Benjamin, mein Bruder, lass mich dich umarmen.
Josef küsste alle seine Brüder und weinte. Sie waren tief erschrocken und wurden sich nur allmählich bewusst, dass dies kein Traum war. Endlich löste sich ihre Zunge und sie begannen zu sprechen. Dann wurde es dem Pharao berichtet, dass Josefs Brüder gekommen seien. Dieser freute sich darüber und ließ sagen, dass der Vater und die Brüder mit ihren Familien herzlich willkommen seien in Ägypten, und wenn sie kämen, sollte es ihnen an nichts fehlen. Auf Befehl des Pharao gab Josef den Brüdern Wagen mit, beladen mit Nahrung und Geschenken für den Vater Jakob, und jedem der Brüder überreichte er ein kostbares Festkleid. Benjamin aber bekam 300 silberne Geldstücke und 5 wunderschöne Kleider.
Vater, Vater, wir haben eine wunderbare Nachricht für dich.
Josef lebt noch und ist jetzt Herr über ganz Ägyptenland.
Jungs, macht euch nicht lustig über euren alten Vater. Das geht wirklich zu weit.
Aber Vater, das ist wirklich wahr.
Komm doch heraus und ziehe die Wagen, die Josef uns mitgegeben hat.
Kinder, Kinder, jetzt ist's aber genug. Mein Sohn Josef soll noch leben. Ich will zu ihm gehen und ihn sehen, bevor ich sterbe.
So zog der alte Jakob mit seinem ganzen Hab und Gut, seinen Kindern und Enkeln nach Ägypten. Unterwegs machte er Halt in Beersheba, um seinem Gott ein Opfer zu bringen. Dort sprach Gott zu Jakob und sagte, »Hab nur keine Angst, nach Ägypten zu ziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Ich werde selbst mit dir gehen und dich auch wieder aus Ägypten herausführen.« So gestärkt zog Jakob mit seiner Familie weiter. Juda wurde zu Josef vorausgesandt, und sofort ließ Josef seinen Wagen anspannen und machte sich auf den Weg, um seinem alten Vater entgegenzufahren. Es gab ein freudiges Wiedersehen. Lange weinte Josef am Halse seines Vaters.
Josef, mein Junge, nun will ich gerne sterben, nachdem ich dich wiedergesehen habe und weiß, dass du noch lebst.
Nun wollte Josef sofort seine Familie dem Pharao vorstellen. Er empfahl seinen Brüdern, ganz ehrlich zu sagen, dass sie von Beruf Viehhirten seien. Er wusste nämlich, dass dieser Beruf den Ägyptern ein Greuel war. Darum erwartete er, dass der Pharao ihnen das Land Gosen geben würde, wo sie sich nicht mit den Ägyptern zu vermischen brauchten. Und so geschah es auch. Freundlich empfing der König den Greis mit seinen Söhnen, und dankbar segnete Jakob den Pharao. 17 Jahre lebte der Vater Jakob noch in Ägyptenland. Kurz vor seinem Tod ließ er Josef zu sich kommen, um ihm ein Versprechen abzunehmen.
Josef, jetzt kommt die Stunde meines Sterbens. Komm, leg deine Hand auf meine Seite und versprich mir eines. Wenn du mich wirklich liebst, dann sorge dafür, dass ich nicht in Ägypten begraben werde, sondern du sollst meinen Leib im Lande der Verheißung beerdigen. Da, wo auch meine Väter begraben sind.
Ja, Vater, das verspreche ich dir. Ich will tun, was du mir gesagt hast.
Bevor Vater Jakob starb, lud er noch einmal alle seine Söhne zu sich. Er vermittelte jedem Einzelnen einen göttlichen Segen, und dann entschlief er. Wie Josef es ihm versprochen hatte, wurde der Vater Jakob im Lande Kanaan beerdigt. Als der Vater gestorben war, hatten die Brüder Angst, dass Josef sich jetzt an ihnen rächen würde. Sie baten ihn nochmals um Vergebung für alle ihre bösen Taten und sagten:
Hier sind wir, Josef. Wir sind deine Knechte. Tu mit uns, was du willst.
Liebe Brüder, habt doch keine Angst, denn ich bin auch Gott unterstellt. Ihr habt einmal böse Absichten mit mir gehabt, aber Gott hat etwas Gutes daraus gemacht, damit jetzt ein großes Volk am Leben erhalten wird. Macht euch also keine Sorgen. Ich werde für euch und eure Kinder sorgen. Ihr werdet alles haben, was ihr braucht.
Noch viele glückliche Jahre durften die Brüder in Ägypten zusammen sein. Im hohen Alter von 110 Jahren starb Josef, nachdem er seinen Nachkommen Befehl gegeben hatte, seine Gebeine nach dem Land Kanaan zu bringen. Denn, sagte er, Gott wird unser Volk einmal wieder zurückbringen in das Land der Verheißung, das er Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat.
Unsere Geschichte handelt im Lande Ägypten. Vor vielen Jahren war Jakob mit seinen Kindern und ihren Familien dorthin gezogen. Josef, der damals Fürst in Ägypten war, hatte ihnen den Weg bereitet. In Ägypten hatte sich die große Sippe im fruchtbaren Lande Gosen ansiedeln dürfen. Zu der Zeit, da unsere Geschichte beginnt, waren Josef und seine Brüder längst gestorben. Ihre Nachkommen aber waren zu einem Volk angewachsen, das sich immer noch vermehrte. Inzwischen war auch ein anderer Pharao geworden, der nichts von Josef wusste. Ihm war auch unbekannt, wie dieses fremde Volk eigentlich nach Ägypten gekommen war. Und dieser Pharao hasste das Volk Gottes.
Das kann nicht so weitergehen.
Diese Fremdlinge sind jetzt schon zahlreicher und stärker als wir. Wir müssen etwas unternehmen, um dieser Geschichte ein Ende zu machen. Wenn eines Tages ein Krieg ausbricht, können diese Leute zu unseren Feinden übergehen und uns aus unserem eigenen Land vertreiben. Ha, ich weiß, was wir machen. Wir setzen die hebräischen Viehhirten beim Bau unserer Vorratsstätte Pithom und Raemses ein. Setzt Aufseher über sie und lasst ihnen keine Atempause. Arbeiten sollen sie. Arbeiten, bis sie dabei umfallen.
Das war der Anfang einer Zeit bitteren Leidens für das Volk Israel. Pharao erreichte aber sein Ziel nicht. Je mehr das Volk unterdrückt wurde, desto mehr breitete es sich aus, zum großen Ärger der Ägypter. Darum begannen die ägyptischen Aufseher, die Israeliten bei der Arbeit zu misshandeln. Sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit.
Vater, ich kann nicht mehr. Die Ziegel sind zu schwer.
Mut, mein Junge. Jehova wird dir beißen.
Habe ich es nicht gedacht? Nur fressen könnt ihr. Los! Und dreimal so schnell, sonst werdet ihr noch etwas erleben.
Immer dunkler wurden die Wolken, die sich über Gottes Volk zusammenzogen. Aber mitten in dieser großen Not war Gott daran, Vorbereitungen zu treffen für die Befreiung seines Volkes. Er wählte dafür eine einfache hebräische Familie, mit der wir jetzt Bekanntschaft machen wollen. Sie bestand aus Amram, dem Vater, Jochebed, der Mutter, einem 15-jährigen Mädchen namens Miriam und einem 3-jährigen Knaben, der Aaron hieß. Bald sollte in dieser Familie noch ein drittes Kindlein geboren werden. Gerade zu jener Zeit geschah es aber, dass Miriam ganz aufgeregt nach Hause kam.
Mutti! Oh, Mutti!
Was ist denn? Ja, mein Kind, was ist denn? Warum weinst du?
So etwas Schreckliches. Mutti, stell dir vor, ein Diener des Königs, der hat auf den Straßen ausgerufen, dass von nun an jeder kleine Junge, der in einer hebräischen Familie geboren wird, in den Fluss geworfen werden soll. Und wenn nun dein Kind auch ein Junge sein wird... Oh nein, Mutti, nein!
Komm, Miriam, beruhige dich. Sieh mal, erstens ist das Kindlein noch nicht da. Und zweitens, wir sind doch nicht allein. Der allmächtige Gott ist mit uns. Wenn er unser Kind bewahrt, können 10 Pharaos ihm kein Haar krümmen.
Und dann kam das Kindlein. Und es war ein Knäblein. Ja, der biblische Bericht sagt, dass es schön war, so schön, dass es den Eltern unmöglich war, den Befehl des Königs auszuführen. 3 Monate lang verbargen sie das Kindlein in ihrem Hause. Dann wurde es den Eltern klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Es musste etwas unternommen werden. Da kam die Mutter auf eine gute Idee. Sie fertigte ein Körblein aus Rohr an, bestrich es gründlich mit Pech, damit es wasserdicht wäre, und dann...
Nun behüte dich Gott, mein Kind.
Was machst du mit dem Kleinen im Körblein, Mutti?
Wir tragen es zum Fluss, Miriam. Und dort werden wir es zwischen dem Schilf am Ufer ins Wasser setzen.
Ganz allein?
Allein. Und doch nicht allein, mein Kind. Unser allmächtiger Gott wird über ihm wachen.
Aber, Mutti, ich werde mich in der Nähe verstecken, damit ich aufpassen kann, was mit Brüderchen geschieht. Nicht wahr? Das darf ich doch.
Ja, das darfst du. Aber sei nur sehr vorsichtig, Miriam.
So wurde das Körblein mit seinem kostbaren Inhalt am Ufer des Nilflusses ins Wasser gelegt. In einiger Entfernung stand Miriam und hielt Wache. Und nun geschah etwas, das dem Mädchen das Herz vor Aufregung schneller klopfen ließ. Es näherte sich ein Wagen, von mehreren Pferden gezogen, und hielt gerade an der Stelle am Ufer, wo man das Kindlein hingelegt hatte. Und wer stieg da aus dem Wagen? Die Prinzessin, in höchst eigener Person. Mit einigen Hofdamen begab sie sich in das Wasser des Flusses, um zu baden.
Eigenartig. Hört doch mal. Ich meine, da schaut irgendwo ein Säugling.
Ja, Hoheit, ich glaube es auch. Seh doch mal dort im Schilf. Ein Kästchen aus Rohr.
Tatsächlich. Mir scheint, das Geschrei kommt von dort her. Ja. Hole es her. Ich muss es mir einmal näher anschauen.
Ja, Hoheit. Hier ist es, Hoheit.
Ein Kindchen. Ach, sie reißen.
Ein herrliches Baby.
Ach, wie Gold. Das kann nur eins von den Herpesenkindern sein.
Verzeihen Sie, Hochalter.
Sprich nur, mein Kind.
Ich, wenn Sie es gerne möchten, könnte ich Ihnen eine hebräische Frau holen, die das Kindlein für Sie ernährt.
Gut. Geh und bring sie hierher.
Miriam verlor keine Sekunde. Voller Freude und Aufregung rannte sie heim und kam bald mit der Mutter zum Flussufer zurück.
Königliche Hoheit, hier ist die Frau.
Ich stehe Ihnen zur Verfügung,
hier, Hoheit. Liebe Frau, nimm das Kindlein mit, sorge dafür und ernähre es. Ich will dir dafür einen guten Lohn geben. Und wenn das Kind keine Muttermilch mehr braucht, dann bringst du es zu mir in meinen Palast.
Ja, Eure Hoheit, Ich werde gut für das Kind sorgen, so gut wie ich nur kann.
Wie groß war wohl die Freude in dieser israelitischen Familie, als die Mutter ihren Schatz wieder heimbringen durfte. Da stiegen jubelnde Dankgebete empor aus der niedrigen Wohnstadt zum Gott Israels, der alles so wunderbar gefügt hatte. Und als das Kind groß geworden war, brachte die Mutter es der Tochter des Pharao. Und es wurde ihr Sohn, und sie hieß ihn Mose. Das bedeutet, aus dem Wasser gerettet. Denn, so sagte die Prinzessin, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Viele Jahre sind vorbeigegangen, seit Mose von seiner Mutter zum königlichen Palast gebracht worden war. Eine völlig andere Welt hatte sich da vor den Augen des kleinen Knaben aufgetan. Alle Schätze Ägyptens lagen auf einmal vor ihm. Schon sehr jung wurde er unterrichtet in aller Weisheit der Ägypter. Er wurde, wie wir es in der Bibel lesen, mächtig in Wort und Tat. Er war auf dem Wege, ein mächtiger und reicher Staatsmann zu werden. Aber Mose konnte sein eigenes Volk nicht vergessen, das draußen auf den Bauplätzen seufzte unter der grausamen Hand der ägyptischen Aufseher. Allmählich wuchs in seinem Herzen die Überzeugung, dass er von Gott berufen war, sein Volk aus den Händen der Ägypter zu befreien. Es wurde wie ein Feuer, das in seiner Brust brannte. Eines Tages, Mose war inzwischen 40 Jahre alt geworden, konnte er es im Palast nicht länger aushalten. Er begab sich zu den Bauplätzen, wo die hebräischen Männer unter schwerer Lastarbeit seufzten.
Was? Zu schwer? Zu viel? Ach was? Warte nur! Ich werde dir schon helfen!
Mose sah, wie der Ägypter den Israeliten grausam schlug. Da begann sein Blut zu kochen. Schnell schaute er sich um. Und als er sah, dass niemand in der Nähe war...
Wie wagst du es, einen unschuldigen Mann so zu behandeln? Das wirst du mit deinem Leben bezahlen.
Mit einem Schlag seiner mächtigen Faust schlug Mose den Ägypter zu Boden. Leblos lag dieser nun vor ihm. Schnell grub Mose ein Loch in die Erde, legte den Körper hinein und schüttete Sand darüber. Am nächsten Tag ging Mose wieder zu den Bauplätzen. Dieses Mal sah er zwei hebräische Männer, die miteinander Streit hatten.
Hör auf, Wie kannst du deine Nächsten so schlagen? Du solltest dich schämen.
Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns bestellt? Willst du mich etwa auch totschlagen, wie du es mit dem Ägypter gestern gemacht hast?
Wie erschrak Mose, als er diese Worte hörte. So hatte sich die Sache also schon herumgesprochen. Von nun an hatte er keinen ruhigen Augenblick mehr. Ja, es dauerte gar nicht lange, da hörte auch der Pharao davon. Nun war Moses Leben in Gefahr. Der König suchte ihn zu töten. Es gab nur einen Ausweg. Eilends verließ Mose das Land und flüchtete in die Wüste von Midian.